Ja, eigentlich hat Fritz jetzt schon den Übergang zur Debatte angekündigt. Ich möchte trotzdem noch ein paar zusätzliche Argumente, wieso dieses zunächst altmodische, modisch klingende Weg mit hier dem 129a doch hochaktuell ist und wieso wir zu dieser altmodischen Parole greifen müssen. Ich sage das als jemand, der im Gefolge des deutschen Herbstes mit anderen zusammen ein kleines Menschenrechtskomitee gegründet hat, dessen Gründungsmotiv unter anderem und an erster Stelle die Abschaffung der Antiterrorgesetze und des 129a war. Grundrechtekomitee ist schon erwähnt worden. Ich denke, der wichtigste Grund ist, dass neben den vielen anderen Argumenten, die gekommen sind, eben dieser 129a mit Demokratie und Bürgerrechten nicht vereinbar ist. Er ist nicht verfassungskonform in diesem Sinne, selbst gemessen an den Ansprüchen des Grundgesetzes. Und dies wird vielleicht deutlich und noch deutlicher, wenn man sich die Geschichte dieses Paragraphen zunächst mal anschaut. Seine Vorgeschichte beginnt hier in dieser Region 1798 mit dem Edikt wegen Verhütung und Bestrafung geheimer Verbindungen, welche der allgemeinen Sicherheit nachteilig werden können. Mit diesem Edikt wurden Berufsverbote für Menschen verhängt, die sich in solchen geheimen Bünden zusammentaten, und einige Jahre später nach dem Hambacher Fest vom Berliner Kammergericht insgesamt 74 Hinrichtungen verfügt und 165 lebenslange Freiheitsstrafen gegen Burschenschaftler, die an diesem Hambacher Fest beteiligt waren. Das war 1836 im Das ist sozusagen der Ursprung, wenn man so will, wie man mit Oppositionsbewegung oder befürchteten Oppositionsbewegung anhand solcher Edikte und Gesetze umgeht. Es folgt als nächste Etappe die Einführung des 129er in das Strafrecht 1871. Und die ersten Opfer waren damals im Rahmen der Sozialistenverfolgung, Sozialistengesetze, die Sozialdemokraten. Der 129er spielte eine nicht unerhebliche Rolle in der Ausgestaltung dieser Verfolgung. Wir wissen, dass dann in der Weimarer Republik, nachdem die Sozialdemokratie Regierungspartei geworden ist, vorwiegend Kommunisten die Opfer dieses 129er wurde. Es ist vor allem, das ist sehr interessant, die Hilfsorganisationen der KPD, die Rote Hilfe und andere Gruppierungen, die eben in diesem Sinne abgeurteilt worden sind. Es folgt dann in der Bundesrepublik mit der Strafrechtsreform von 1951, die ja viele braune, vordemokratische gesetzliche Regelungen, Mordparagraphen etc. mit aufgenommen hat und nicht verändert hat. Es folgt eben dann der 129er als eine wichtige Randbedingung der Kommunistenverfolgung in den 50er und 60er Jahre, die eben durch diesen Artikel auf die gleiche Stufe wie Verbrecherbanden gestellt werden konnten. Über die RAF und die Versuche dann den 129er auch auf Strommastenabsägen und andere Formen des Boykotts auszudehnen, hat Rolf Gössner schon berichtet. Es wurden dann vor allem Autonome und Antifa-Gruppen zu Objekten dieses Paragraphen. Wenn man diese Geschichte sich so vornimmt und dann die globalisierungskritischen Bewegungen von heute als Objekte dieses Terrorparagraphen mit hineinnimmt, dann sieht man, es war von Anfang an ein gezieltes Mittel, um Oppositionsbewegungen zu kriminalisieren und eben in diesem Sinne bekämpfen zu können. Und diese Kontinuitätslinie gilt es zu unterbrechen und zu bekämpfen. Wenn man jetzt den konkreten Fall, den wir hier heute besprechen, nimmt, dann kommt den meisten von uns irgendwann ein Lächeln auf die Lippen und wir grinsen. Wie kann das so absurd sein? Das mag an unserem schlechten Gedächtnis liegen, denn viele dieser Fälle, die mit 129a, 129 behandelt wurden in den letzten 20, 30 Jahren, sind ähnlich absurd. Ich erinnere nur an Benny Herlin und andere. Da sind Drucker, sind Zeitungsverkäufer etc. unter Terrorverdacht genommen worden, also nicht nur Wissenschaftler. Und in diesem Zusammenhang ist sozusagen eine Absurdität, eine Tradition, die sozusagen für uns außerordentlich wichtig ist. Die eigentliche Funktion dieser Norm ist klar geworden. Es geht darum, ein Passepartout zu finden, um die bürgerlichen Rechte, die Rechte von Angeklagten auszuhebeln und im großen Umfang im Vorfeld, im weiten Vorfeld sozusagen präventiv und ausspähend tätig zu werden. Ich denke, all dies ist nicht vereinbar mit einer bürgerrechtlich demokratisch begründeten Republik und muss von uns daher kritisiert werden. Das ist nämlich etwas zu den Folgen, zunächst zu den allgemeinen Folgen dieser Konstruktion sagen. Wenn man die Geschichte genauer betrachtet, in der Anwendung des 129a, dann ist klar, er dient dazu, spezifische Bedrohungsszenarien zu konstruieren. Ich betone das Wort konstruieren. Das konstruktive Element, das konstruierte Element ist ja am konkreten Fall hier auch deutlich geworden. Aber es war sozusagen immer eines und ich will nur darauf hinweisen, dass das Verhältnis von rechten terroristischen Vereinigungen und Anklagen in diesem Kontext zu Linken immer so bei 98-2, wenn überhaupt diese 2% vorhanden war, lag. Das heißt, es ist immer ein linksgewendet, im linken Bereich suchendes Gesetz gewesen und hat links sozusagen den Feind vermutet, weniger in der rechten, auf der rechten Ecke. Wozu das führt, will ich Ihnen nur an einem simplen Beispiel, auf das wenige Wochen alt ist, verdeutlichen. Fußgänger berichteten der Dessauer Polizei, dass in der Nähe von Wittenberg in einem Bunker Wehrsportübungen und Schüsse zu hören waren von rechtsextremen Gruppierungen. Man würde nun annehmen, das ist doch nun wirklich verdächtig, in dem Sinne, dass dort für einen Kampf, einen Krieg, wie auch immer, ausgebildet, geübt wird und die Staatsschutzbehörden müssten wach werden. Nein, was passierte? Getreu der Vorgaben des Dessauer Polizeipräsidenten, der dann gegangen ist in der letzten Zeit, wurde eben weggeschaut. Diese Anzeige wurde nicht einmal aufgenommen. Nicht wahr? Es ist sozusagen kein Hinweis. Es kam dann auf anderem Wege heraus, nachdem die Fußgänger da nicht locker gelassen haben und sich beschwert haben, wieso da nichts passiert ist, dass es diesen Vorfall gab. Das heißt, wir haben hier einen hochselektiven Umgang mit dem, was als jeweils bedrohlich angesehen wird und konstruiert wird. Und in diesem Sinne ist der 129er immer dazu da gewesen, Feindbilder zu stabilisieren, zu konstruieren, hier vor allem Feindbilder auf der Linken. Die zweite Funktion, die allgemeine Funktion, hat Rolf Gößner schon betont. Es geht darum, einen allgemeinen Angstpegel aufrechtzuerhalten. Terrordrohungen dienen dazu, eben in diesem terroristischen Sinne, den er anhand unserer führenden Minister deutlich gemacht hat, sozusagen diese Aufmerksamkeit hochzuhalten, entsprechende politische Weltbilder und eine allgemeine Kriminalitätsfurcht politisch noch einmal zu verstärken. Und wir wissen alle, dass diese Art von Politik relativ unabhängig ist von konkreten Bedrohungslagen und führt sozusagen dazu, dass wir diese Bedrohungslagen gar nicht ernsthaft wahrnehmen. Wir haben also dieses berühmte Bild-Zeitungsphänomen sozusagen scheinbar wachsender Kriminalität. Wenn wir gleichzeitig die Statistiken anschauen, ist in den meisten Bereichen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Aber man braucht diese Konstruktion, um entsprechende Staatlichkeit, entsprechende Instanzen, Organisationen, Anstrengungen sozusagen zu legitimieren. Das ist der dritte Punkt. Es geht um die Stärkung und Verherrlichung der Staatsgewalt im Sinne einer paradoxen Sicherheitsgarantie. Es muss ja eine Gefährdung geschaffen werden, damit sozusagen diese Staatsgewalt in ihren Handlungsmöglichkeiten als besonders legitim erscheint. Und dies auf Kosten der Einschränkung von Bürgerrechten. Dass wir da in der Bundesrepublik vielleicht in vieler Hinsicht noch am Anfang stehen, hat uns, glaube ich, sehr deutlich hat uns sehr deutlich gemacht, was im Folge des 11.09.2001 weltweit passiert ist. Und wir haben sozusagen noch keine Guantanamos und keine Lager dieser Art, auch wenn sie gelegentlich von unserer Regierung mitbenutzt wird. Diese Perspektive, politische Gegner zu feindlichen Kämpfern zu machen, die keinerlei Rechte mehr haben, diese Tendenz ist durchaus möglich, und wir haben nicht unerhebliche politische Kräfte, die daran arbeiten, dass dieses Selbstverständnis Platz greift. Umso wichtiger ist unser Widerstand. Vierte Funktion, die diese Art von Terrordiskurs und Konstruktion von Gegnern hat, ist, wir werden davon entlastet, uns selbst um Zivilität, um einen zivilen Umgang miteinander zu kümmern. Das heißt, die Staatsgarantie sorgt dafür, dass wir eigentlich vieles von dem, was wir selbst in die Hand nehmen sollen, an Konfliktregelung, an Auseinandersetzung, gar nicht ernsthaft betreiben. Und das ist eigentlich eine ziemlich große Bedrohung. Wir werden sozusagen in diesem Sinne staatsabhängig gehalten, weil Sicherheit scheinbar nur über eine massive Staatlichkeit gewährleistet werden kann. Letzter Punkt und allgemeine Folge des 129er und der Sicherheitsgesetze drumherum ist, dass das ein enormer Beitrag zur Realitätsverfehlung ist. Das heißt, die Konstruktionen, die uns da entgegengebracht werden, sind irre. In dem Sinne, dass sie meist mit der Wirklichkeit, mit realen Gefährdungen überhaupt nichts zu tun haben. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht selbst irre machen lassen von den sozusagen Gefährdungsprognosen und Voraussagen, die damit zusammenhängen. Ich möchte noch kurz sieben Folgen für soziale Bewegungen andeuten, wenigstens, die mir in diesem Zusammenhang von dem 129er und 129a und b auszugehen scheinen. Die erste Folge, die wir meist gar nicht wahrnehmen, ist, wo mit dem 129a operiert wird, entsteht eine massive Mobilisierungsbarriere. Viele von denen, die eigentlich die Anliegen etwa globalisierungskritischer Bewegungen teilen, die gekommen wären, kommen nicht. Sie kommen nicht, weil sie Angst haben, in irgendeiner Weise in die Nähe dieser Antiterrormaschinerie zu geraten. Und das Trotzige jetzt erst recht, dass alle, die da beteiligt waren nach den Durchsuchungen des BKA und so weiter, formuliert haben, das trifft zu, aber nur für eine kleine Gruppe von Entschlossenen oder kleinere Gruppen von Entschlossenen. Die große Masse, die große mobilisierungsfähige Bevölkerung, da werden doch etliche abgeschreckt und haben Angst davor. Und ich denke, selbst Heiligendamm, obwohl es in jeder Hinsicht protestierend ein Erfolg war, hat gezeigt, dass diese sozusagen Abschreckungswirkung funktioniert. Die Züge waren weniger voll, als viele erwartet haben, und man hat schon in diesem Sinne hat sozusagen diese Vorfeldbarriere, die Mobilisierungsbarriere dieser 129a-Verfolgung gewirkt. Zweiter Punkt. Ich denke, dass mit dem 129er in seiner Anwendung eine sozusagen versucht wird, Bewegungspolitik generell zu verhindern bzw. zu erschweren. Bewegungspolitik meine ich, dass eben viele Menschen in der Geschichte der Bundesrepublik sehr nachhaltig auf der Straße ihre Vorstellungen, ihre Opposition zum Ausdruck gebracht haben. Und je mehr diese Opposition ins Zwielicht des Terrors, der Kriminalität etc. gerückt wird, da ist ja der 129a sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, umso mehr wird diese Art Politik zu machen, die außerordentlich populär ist, wesentlich populärer als das, was Parteien so treiben in der Regel, wird die sozusagen entlegitimiert, sie wird schwieriger gemacht und soll unpopulärer werden, was glücklicherweise nur begrenzt gelingt. Dritter Punkt. Diese Antiterrorgesetze zwingen uns zu einer Verschiebung der politischen Agenda. Wir sind immer mehr damit beschäftigt, sozusagen gegen Staatsgewalt und deren Missbrauch sozusagen vorzugehen. Die eigentlichen Themen, die Fritz zuletzt erwähnt hat, geraten oder sind in der Gefahr dabei, in den Hintergrund zu geraten. Und man zwingt uns sozusagen um eine Auseinandersetzung um die politischen Formen, politischen Rechte, Bürgerrechte auf. andere wichtige Themen sozusagen treten zurück und wir haben ein hohes Maß sozusagen an Selbstbeschäftigung mit den Folgen, die staatliche Repression auf soziale Bewegungen ausübt. Vierter Punkt, auch da kann ich mich an vieles Gesagte schon anschließen. Fritz Storim hat darauf hingewiesen, es geht um die Zersplitterung und insgesamt das Abwürgen von sozialen Bewegungen. Zersplitterung, weil es immer einen radikalen Flügel gibt, der den Fehdehandschuh sozusagen aufnimmt und sagt, hier, wir sind wirklich so radikal und so gefährlich, wie für die ihr uns haltet und wir sehen uns bestätigt sozusagen in unserer radikalen Absicht. Das kann zu enormer Verblendung führen, was sozusagen die wirkliche Bedeutung der eigenen Aktivitäten angeht. Es wird einen moderaten Flügel geben, der sich von Bewegungspolitik verabschiedet, wie das die Grünen im großen Umfang nach dem deutschen Herbst getan haben. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, die Grünen hätte es ohne Antiterrorkampf und so weiter gar nicht gegeben, weil das der moderate parlamentarische Weg dann war, der angegangen wurde. Und es gibt eben... Wie bitte? Entschuldigung. Und es gibt eben dann eben die Gefahr, dass ganze Bewegungsmilieus zerfallen. Wir haben das in Magdeburg sehr nachhaltig erlebt, als vor einigen Jahren wegen Brandanschläge eine kleine Antifa-Szene, die es da vor Ort gibt, mit entsprechenden Maßnahmen überzogen wurde. Von der ist fast nichts übrig geblieben, weil diese Szene eben so klein und so leicht einzuschüchtern war und durch diese Dauerbehandlung eben Schwierigkeiten hatte, überhaupt noch wieder in die Puschen zu kommen. Und damit in Magdeburg eigentlich das große Gegengewicht gegen die rechtsextremen Mobilisierung weitgehend ausgefallen ist oder zumindest deutlich geschwächt worden ist. Das heißt, wir dürfen nicht gerade in der Provinz davon ausgehen, dass die Szenen, die Milieus stark genug sind, um eben diesen Antiterror-Überfällen oder Attacken sozusagen zu widerstehen. An vielen Orten kommt es dann entsprechend zu Auflösungen. Ich denke, die nächste Gefahr und nächste Folge für soziale Bewegungen ist, dass wir eben aufpassen müssen, dass wir unsere wirkliche Bedeutung, unsere Chancen von Bewegungspolitik eben nicht entlang dieser Feinderklärungen wahrnehmen, sondern uns um realistische Einschätzungen bemühen. Ich denke, es gibt sehr viele Beispiele dieses Realitätsverlusts. Und wenn ich den von mir nicht mehr sehr gelittenen Wolf Biermann zitieren darf, der kurz nach seiner erzwungenen Übersiedlung in den Westen sagte, die westdeutsche Linke versteht sich als ist ein Flohzirkus, der sich als Gladiatorenkampf missversteht, sozusagen diese Selbstüberschätzung und damit auch die Gefahr des permanenten sich Überhebens und der verschwommenen Maßstäbe, das ist eine Riesengefahr. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang, denke, dass der 129er in dem intellektuellen Feld, vor allem da, wo es um intellektuelle Berufe geht, ich erwähnte vorhin, dass sozusagen schon am Ursprung Berufsverbote standen, dass dies in diesem intellektuellen Feld zu einem Distanzierungszwang führt, dass die Leute, die eigentlich ein bisschen radikaler denken, dann etwas moderater schreiben, dass dieses sozusagen ein wesentlicher Effekt ist, dass die intellektuelle Unterstützung aus dem akademischen, wissenschaftlichen Bereich noch spärlicher ausfällt. Wobei da, also gestatten Sie mir die Bemerkung, die bundesdeutsche sozialwissenschaftliche Szene in der Regel lammfromm ist und die meisten sind schon mit dem beamtenrechtlichen Mäßigungsgebot zur Welt gekommen und agieren auch so. Ja, was können wir tun? Ich kann mich eigentlich nur meinen Vorrednerinnen und Vorrednern anschließen. Was wir brauchen, ist in der Tat eine breite bürgerrechtliche Oppositionsbewegung, die sich diese neuen Sicherheitsgesetze und die alten erst recht nicht bieten lässt und sagt, weg mit. Ich denke, dass es einerseits sehr ernst zu nehmen ist, was die Folgen angeht. Die Kollegen haben noch nicht erwähnt vorhin, dass zwar 95% aller Verfahren sozusagen nicht zur Anklage kommen und nicht zur Anklage führen, aber die 5%, die dann zur Anklage kommen, da liegen die Verurteilungen bei 80%. Das heißt, für diejenigen, die da dann aussortiert wurden, wird es in der Regel relativ heftig, was die Urteile angeht. Auch da gibt es eine Menge Daten. Also insofern ist das sehr, sehr ernst zu nehmen und kein Spielchen für die konkret Betroffenen. Dennoch denke ich, dass die spontanen Formen, die in Heiligendamm und anderswo schon sichtbar wurden und die auch hier praktiziert werden, nämlich das Ganze lächerlich zu machen, im Sinne einer Spaßguerilla sozusagen sich selbst zum 129a-Fall zu deklarieren und das Ganze zu inflationieren, ein sehr gutes Mittel ist, um sozusagen diese Art von lächerlicher Attacke einerseits, aber doch sehr ernsthaftem Angriff zu verlachen und unmöglich zu machen. Ich bin ganz hoffnungsvoll, dass da etwas zustande kommen kann. Im Rückblick auf die Geschichte der sozialen Bewegung in der Bundesrepublik und auch teilweise auf die DDR bezogen, lässt sich sagen, dass Demokratie wahren, also in diesem Sinne aktiver Verfassungsschutz von unten, immer ein zentrales Thema war von sozialen Bewegungen. Ich denke nur an die Notstandsgesetze, die eben eine heftige Oppositionsbewegung auslösten. Und wir sollten sozusagen versuchen, diese Antiterror-Paragraphen in diesem Sinne zum Gegenstand von Mobilisierung zu machen, ohne die vielen wichtigen anderen Themen zu vergessen, die Fritz Storim erwähnt hat. Schönen Dank. Applaus